herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen von, jetzt hätte ich fast gesagt, Cobains Erben, so heißen wir ja nicht mehr. Wir heißen ja Pop, Kunst, Seele. Schön,
Cobains,
dass ihr da seid.
Erben, was ist das denn? Habe ich ja noch nie gehört. Wer
denkt sich denn so einen Namen aus?
Ja, da kann man sich ja nicht so vorstellen.
Oder? Es geht um Musik.
Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr zuhört. Wir freuen uns sehr darüber. Unsere kleine, feine, ziemlich straighte Community. Das ist ganz, ganz toll, dass ihr mit uns unterwegs seid. Und wir begrüßen euch ganz herzlich zur letzten Folge vor dem großen Summer Break, in den wir dann gehen. Das ist das letzte Mal, dass ihr uns erstmal hört, bevor wir dann am 1. September wieder zurückkehren mit einer weiteren großartigen Folge, die schon in Vorbereitung ist. Aber jetzt geht's erstmal in die Sommerpause. Mit dieser Folge, die ihr jetzt hört.
Das ist ganz wichtig zu sagen, dass wir schon wissen, wann es weitergeht, weil ich hatte ja noch mal einen anderen Podcast früher, der ist ja in die Sommerpause gegangen und nie wieder rausgekommen. Das
der kam nie wieder.
Die Ängste nehmen.
Ja, genau.
So wie so ein schwarzes Loch, die Sommerpause, wie so ein schwarzes Loch, so wumm.
Absorbiert alles. Ja.
Ja, ist das nicht schön. Aber wir blicken noch echt zurück auf ein irgendwie schönes halbes Jahr, finde ich. Da waren tolle Sachen dabei, die wir gesprochen haben.
Richtig tolle Sachen. Es waren richtig tolle Gespräche. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir mehr als sonst, zumindest gefühlt für mich, über Filme oder so gesprochen haben. Das ist ja da fühle ich mich ja sozusagen ein kleines bisschen als Fachmann oder Fachfrau.
Fachfrau würde mich überraschen.
Wie ich mich fühle. Also, ne, das,
ach so, wie du dich fühlst.
Wie ich mich fühle, das hat ja unter Umständen eine weibliche Komponente beim Thema Film. Unter Umständen.
Okay. Könnte
bei einem meiner Tipps heute zum Tragen kommen. Mal schauen. Ja, auf jeden Fall freue ich mich darüber. Das war toll.
Marco, wie fühlst du dich jetzt eigentlich als Mitglied der Popkunst-Seele-Redaktion?
Der Heiligen Drei Könige.
Ich finde es gar nicht so krass anders, weil sich das irgendwie schon so nach zwei Folgen so angefühlt hat, als hätten wir das ständig so gemacht, weil A, war ich ja vorher schon sehr oft Gast. Ich habe auch neulich zum Beispiel nochmal unsere sehr fantastische Bukowski-Folge gehört zum Beispiel.
Oh ja.
Und zum anderen reden wir ja in dieser Konstellation auch bei Hossa Talk regelmäßig. Von daher finde ich, fügte es sich sehr schnell ein. Aber es macht halt schon Bock, hier so Sachen einzubringen oder über Themen und Kunst zu reden, die wir bei Hossa Talk halt so jetzt nicht behandeln können. Und deswegen, mir leuchtet das auch völlig ein, dass es dieses Format braucht, weil das halt den Rahmen des anderen Formats Hossa Talk halt sprengt. Aber trotzdem sind das ja Sachen, über die geredet werden muss. Von daher finde ich das fantastisch.
Jay, du hast gesagt, dass es irgendeinen Grund zum Feiern gibt, aber du hast uns nicht verraten, welchen Grund zu feiern es gibt.
Also, ich habe neulich ein Video auf YouTube hochgeladen und das hat 1 Million Aufrufe. Könnt ihr euch das vorstellen?
Was?
1 Million Aufrufe.
Was?
Jawohl.
Quatsch.
Ja, also noch nicht ganz, aber ich nehme an, wenn die Folge rauskommt, dann müssen es 1 Million sein, weil ich bin kurz davor in diesem Augenblick, wo wir es aufnehmen.
Das ist ja Wahnsinn,
jawohl.
Jay.
Also,
da wollten wir doch immer hin.
Ich dachte,
da wollten wir doch immer hin, aber ich habe nie das Rezept rausgefunden, wie das geht. Wie hast du das denn geschafft?
Naja,
also, was ist das für ein Video überhaupt?
Ja, es ist keins. Also ich habe ja einen Fan-Edit von Kill Bill gemacht. Haben wir auch schon mal in unserer Fan-Edit-Folge, meine ich, drüber gesprochen oder so. Ah nee, Quatsch, als wir mit dem Gerrit drüber gesprochen haben, habe ich das erwähnt. Ich habe quasi neulich eine Überarbeitung von diesem Fan-Edit gemacht. Und da gibt es eine gelöschte Szene. Also es gibt eine einzige gelöschte Szene von Kill Bill 2, die ich reintegriert habe in den Film. So. Und die ist umstritten, weil die ziemlich cheesy ist und aber merkwürdigerweise kennen die anscheinend super viele Kill Bill-Fans nicht. Ne? Die ist auf der Blu-ray oder DVD drauf. Kann man sich sozusagen als Bonusmaterial angucken. Und also ich habe diesen Edit gemacht, im Herbst schon, dann habe ich ihn jetzt vor ein paar Wochen überarbeitet, weil ich ein paar Sachen ändern wollte. Und unter anderem habe ich auch was an dieser Szene und dem Interlude zu dieser Szene, weil das habe ich selber kreiert, geändert. Und auch die Stelle, an die ich sie geschnitten habe, ist, glaube ich, ein bisschen ungewöhnlich. So, egal. So, und also diesen Teil quasi, wo die Stelle, an der er ist und mit meinem Einstieg in diese gelöschte Szene plus die gelöschte Szene, das ist so ein ganz cheesy Kung-Fu-Fight, wo Bill, aber es ist die einzige Szene, wo man Bill tatsächlich mal kämpfen sieht, außer ganz am Schluss im Film. Und der Schluss dauert ja nur 10 Sekunden, das ist, also egal. Und dann sieht man auch, wie es dann wieder aus der Szene rausgeht. Und diesen Teil habe ich quasi auf YouTube gestellt, so nach dem Motto, hier schaut mal Leute, wie ich diese Szene bearbeitet habe, die ist auch ehrlich gesagt in einer sehr guten Qualität, in so einer guten Qualität hast du die noch nirgendwo sonst gesehen, da ich mich rumgeguckt habe, weiß ich, dass das stimmt. So, habe das da so auf YouTube gestellt und gedacht, ja, schön, mal gucken, wer sich das so anguckt. Und plötzlich 10.000 Views, 50.000 Views, 100.000 Views, was geht denn da ab? Kommentare, auch jetzt fast 1.000 Kommentare.
Das gibt's doch nicht.
Die Leute, ich sag mal, ein Drittel findet die Szene geil wie ich und zwei Drittel hassen sie. Oder haben sie auch noch nie gesehen. Also es ist, da geht auch ein kleiner Shitstorm ab. Und ich kann auch verstehen, dass man sie hasst. Ich kann das schon verstehen. Ich finde sie trotzdem aus diversen Gründen gut, ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall, und es wurden immer mehr, ne? Das war vor 2 Wochen und ich habe innerhalb von zwei Wochen.
Ja,
innerhalb von 2 Wochen 1 Million Views. Das ist doch
Alter.
Unfucking fassbar. Ja, das wollte ich einfach mal euch erzählen, dass man als Fan-Editor 1 Million Views auf
das
YouTube
ist richtig Abgang. Cool.
Ist das krass?
Wow. Das ist ja richtig geil.
Das ist Wahnsinn. Richtig geil.
Musst du nicht jetzt nachliefern, Jay? Musst du jetzt nicht irgendwie Content nachliefern, dass da
ja,
Leute vielleicht...
Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich schon.
Ein Fan-Edit hochladen oder so. Darf man das bei YouTube? Oder
ja, das glaube ich wiederum nicht, oder?
Das ist, glaube ich, ein bisschen kritisch. Also machen manche Leute auch tatsächlich, aber... Das ist eher kritisch, würde ich sagen. Also, weil einen ganzen Film geht ja nicht oder ist copyright-mäßig nicht in Ordnung.
Ja, genau. Ja, hey.
Ja, also ich weiß gar nicht, wie mir geschieht. Und es fühlt sich schöner.
Übrigens hat uns ja neulich eine Nachricht erreicht von einer Hörerin aus, ich glaube, Bochum, die gerne nochmal deinen Fan-Edit sehen wollte. Die hat dich erreicht, oder? Ich habe deine E-Mail-Adresse weitergegeben, hat die dir geschrieben?
Ja, genau, ja klar. Gut.
Also es gibt immer wieder mal Anfragen für deinen Watchmen-Fan-Edit. Genau. Leute wollen das gerne gucken.
Ja, das freut mich auch immer, wenn ich diesbezüglich Post kriege oder in der App hat mal jemand nachgefragt, in der Hossertalk-App oder so. Also freut mich
also,
immer.
Also das geht, ne? Das kann man ja hier mal immer offiziell sagen, also es geht. Man kann dich einfach mal anfragen und sagen, hey Jay, ich möchte gerne mal ein Fan-Edit von dir gucken.
Genau. Man kann alle meine Fan-Edits sehen. Ich
Toll.
Bin da sehr großzügig mit. Und jetzt, wo ich quasi YouTube-Millionär bin, umso mehr.
Hey, kannst du das jetzt monetarisieren?
Nein, also könnte
da würde ich gerne mal drüber reden, über Internetmonetarisierung und
du,
so.
Das könnte ich wahrscheinlich, wenn ich da jetzt irgendwie Werbung schalten würde, aber habe ich natürlich nicht gemacht und jetzt ist es dann auch egal, weil jetzt haben die Leute ja schon draufgeklickt. Ich habe ja keine Ahnung, ich kenne mich bei sowas ja nicht aus, aber ist mir auch egal. 1 Million Views.
Geil.
Du bist viral gegangen sozusagen.
Ja, mit Kill Bill. Also, wie geil ist das denn?
Ja, Leute, wir haben ein paar Ansagen zu machen, glaube ich, bevor wir endlich mal hier ins Thema reinstolpern, oder? Wer will anfangen? Ich fange mal an, weil das am weitesten in der Zukunft liegt. Die Griechenlandreise, es gibt ja für alle, die das nicht wissen, ich fliege nach Griechenland im nächsten Jahr in der Woche vor Pfingsten, das ist der 17. bis 24. Mai 26. Da fliege ich nach Griechenland zusammen mit der Judith Seibold von Chavaya und wir veranstalten eine Reise auf den Spuren des ersten Christfluencers Europas, nämlich Paulus von Tarsus. Wir gucken uns die Orte an, wo Paulus in Europa sozusagen aufgeschlagen ist. Und ihr dürft uns begleiten, wenn ihr möchtet. Es gibt einen Frühbucherrabatt bis zum 1. August, der ja schon jetzt bald kommt. Und es sind jetzt endlich die definitiven Preise da. Wenn ihr wissen wollt, wie viel diese Reise kostet und wie man sich da anmeldet, schaut vorbei bei chavaja.de, chavaja.de, Griechenlandreise, da findet ihr alle Informationen und dann könnt ihr mich begleiten, mich und die Judith, nach Griechenland.
Müsstest du nicht eigentlich mit dem Schiff anreisen, anstatt zu fliegen für ein authentisches Paulus-Erlebnis?
Wäre schon irgendwie cool, oder?
Und super fände ich auch, wenn alle Frauen Kopftuch tragen müssen und nichts sagen dürfen auf der Reise. Und die Männer quasi keine Hüte. Also.
Du, ja, interessante Idee. Aber weißt du, das ist schon interessant. Ah, das führt uns jetzt ein bisschen zu tief in theologische Gewässer. Es gibt ja die These, zumindest habe ich das jetzt gelesen in einem schlauen Buch, was kürzlich erst erschienen ist, dass der Paulus mit seiner Anordnung an die Gemeinden, wie sich Frauen und Männer zu verhalten haben oder so, stellenweise schon auf sehr, sehr progressive Umstände gestoßen ist und sich dem sozusagen angepasst hat, obwohl er von seiner Kultur und seiner Anschauung eigentlich sehr viel konservativer und patriarchaler geprägt war. Aber da, wo er hinkam, gab es schon so Aufbrüche, dass Frauen plötzlich ganz schön viel zu sagen hatten. Und deshalb gibt es so unterschiedliche Zungenschläge sozusagen, auch in den Briefen von Paulus, wo du manchmal denkst, ja, wow, die Frauen definitiv auf Augenhöhe. Und dann bei anderen Stellen denkst du so, hä, wieso dreht der denn jetzt schon wieder das Rad zurück? So, ne? Aha. Und das ist wirklich, die These ist, das ist so ein Lavieren zwischen dem, was schon da ist und dem, was der Paulus eigentlich gedacht hat, was sinnvoll wäre. Ja. Da geht's so ein bisschen hin und her. Das heißt, also vielleicht ist der Paulus auf viel progressivere Umstände gestoßen, als ihm selbst lieb war, theoretisch.
Ja, geil.
Halte ich für plausibel, ja.
Es ist so ein interessanter Gedanke, dachte ich so.
Klingt auf jeden Fall super spannend.
Ja, aber lass mal nicht über Theologie reden. Das, nur
wenn ihr da Bock drauf habt, fahrt mit Gofi nach Griechenland, dann könnt ihr da den ganzen Tag drüber
reden. Richtig. Und wir wollen heute ja quasi Tipps weitergeben. Vielleicht, Gofi, auch wenn das nicht dein Tipp ist, aber vielleicht kannst du ja sagen, wie das Buch heißt, wo du es jetzt schon angeteasert hast.
Das Buch heißt, es ist geschrieben von dem renommierten britischen Historiker MacCulloch, das ist ein Oxford-Gelehrter, der ist mittlerweile, glaube ich, im Ruhestand schon. Und das heißt Lower Than the Angels, das Buch. Lower Than the Angels gibt es bestimmt auch auf Deutsch. A History of Sex and Christianity.
Oh, wow.
A History of Sex and Christianity. Und der geht also historisch der Entwicklung nach. Wie kam es eigentlich zu diesen Sexualmoralvorstellungen, die Kirche geprägt haben? Wie haben die sich entwickelt?
Ja, Gofi, darüber müssen wir ja mal bei Hossa Talk eigentlich reden.
Es
da kannst
ist
du das,
super spannend. Da es Buch ist ein mal sehr, ein sehr dickes Buch.
Referieren irgendwie, finde ich ja total geil.
Ja, es ist, könnte ich dann vielleicht mal. Also es ist ein wirklich sehr dickes Buch und ich bin gerade beim ersten Drittel, gerade noch so in der ganz frühen Kirche. Ich habe gerade den Paulus sozusagen hinter mir gelassen und gehe jetzt weiter.
Spannend.
Genau, aber es ist total spannend zu sehen, wie die ganz, ganz, ganz frühen Anfänge des Christentums viel progressiver waren als das, was dann schon im 2. Jahrhundert oder so passiert ist. Wie das wirklich das Patriarchat sozusagen versucht hat, das alles wieder einzufangen und einzudämmen und bloß nicht da die Büchse der Pandora aufzumachen. Da hatten die richtig Schiss davor. Ja. Aber die Anfänge waren explosiv, ne? Die haben wirklich ganz viel in Frage gestellt.
Ja, darüber könnte man ja dann auch mal reden, ob das nicht tatsächlich eine erfolgreiche Strategie war, weil weiß nicht, ob das Christentum andersrum Weltreligion geworden wäre. Aber egal.
Lass uns da nicht hingehen, weil das ist wirklich spannend, die Frage. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ja.
Wir teasern jetzt schon für Hossa Talk. Vielleicht reden wir, wir haben doch noch einen Hossa Talk aufzunehmen als Abschlussfolge vor dem Sommer. Wäre das nicht ein geiles Thema?
Wäre ein geiles Thema, aber es wäre noch zu früh für mich. Obwohl das echt cool ist, wo wir jetzt alle baden gehen und uns alle menschliche Körper angucken können, wäre das schon ganz passend eigentlich.
Ach, schade.
Aber für mich kommt es zu früh. Also ich bin da, fühle mich da noch nicht sicher.
Okay, dann im Herbst.
In der Gegend. Ja.
So.
Okay, wir haben noch Ansagen.
Dann sagen wir noch sämtliche Festivals an, die ihr wissen müsst für den Festival Sommer und Spätsommer. Wir fangen mal an mit dem Freakstock Festival. Das findet statt vom 31.07., also schon diesen Monat, Ende diesen Monats und geht bis zum 3. August. Und da könnt ihr, wenn ihr Tickets käuflich erwerben wollt, was ihr auf jeden Fall schnellstens tun solltet, könnt ihr sogar das mit einem Rabatt tun, mit nämlich einem Code von Hossatalk, der heißt Hossatalk FS25, alles zusammengeschrieben. Hossatalk wegen uns und FS wegen Freak Stock und 25 wegen dem Jahr, kann man sich ganz gut merken, glaube ich. Wenn ihr den beim Ticketkauf eingebt, dann bekommt ihr ein bisschen Rabatt und unterstützt uns sogar auch noch ein bisschen damit. Also Win-Win-Win, Freakstock, großartig, immer ganz große Empfehlung. Und direkt hinten drauf, bisschen später, guten Monat später, sind wir beim RevLab Festival als Hossatalk und neben ganz vielen anderen tollen Podcast-Kollegen und Kolleginnen und Workshops und ganz vielen tollen Menschen, die man da treffen kann. In Zürich, das ist am 6. und 7. September. Auch dafür könnt ihr schon Tickets kaufen und solltet ihr auch, denn das ist diesmal ein bisschen komplizierter vielleicht als beim letzten Mal. Also ihr müsst so ein bisschen gucken beim Anmelden, was möchte ich mir dann auch anhören und angucken. Und unter anderem könnt ihr dann für unseren Hossatalk Live Talk quasi auch schon einen Platz reservieren. Und die sind, wenn ich das richtig verstehe, begrenzt. Und also nicht, dass ihr euch nur anmeldet und denkt, ich gucke dann mal, was ich mir dann so angucke. Das ist auf jeden Fall schlau, das schon im Vorfeld zu tun. Dann wisst ihr auf jeden Fall, dass ihr dabei seid, wenn ihr uns live sehen und hören und anfassen wollt.
Und dann endet der Sommer am 13.09. Mit einem Festival bei mir in Niederhöchstadt, das sogenannte Le Mers Festival. Dort spielt Super 2, also da spiele ich mit Super 2 und da spielen noch ganz andere tolle Acts, Milliarden aus Berlin. Die anderen fallen mir gerade auf die Schnelle nicht ein. Aber ich wollte einfach sagen, ich glaube, das wird ein richtig schönes Festival mit sehr gemischten Bands, also wirklich von poppig zu hart über hier so lustiger Liedermacher-Blödsinn von uns und so. Also es wird, glaube ich, richtig schön und kostet auch nur 20 Euro oder so. Und ja, herzliche Einladung für alle, die Bock haben. 13.09. in Eschborn, Niederhöchstadt, das Le Mers Festival geschrieben. Kommt vorbei und ich freue mich über jeden Popkunst-Seele oder Hossatalk-Hörer, der dort aufschlägt.
Ja, cool.
Das war's, oder?
Dann haben wir alles, oder?
Ja. Sind auch nur 20 Minuten rum ungefähr.
Ja,
ja, das war mal wieder echt lange. Ich habe neulich mich mit Leuten, also Freunden aus Westfalen getroffen. Jetzt am Wochenende. Ich soll euch bestimmt grüßen, haben sie, glaube ich, bestimmt gesagt. Und unsere Freundin Rahl hat gesagt, sie hört uns gerne mal so in der Badewanne und sie weiß, die ersten 10 Minuten kann sie sich getrost die Haare waschen, da verpasst sie nichts.
Sehr gut.
Danke, Rahel. Danke für diesen Tipp. Aber ich finde ja vieles, was wir am Anfang sagen, ehrlich gesagt auch irgendwie auch ein bisschen wichtig. Ich meine.
Ja, das sonst würden wir es ja nicht sagen.
Wie gesagt, es ist ja immer so ein bisschen auch Soap-Opera und so zwischen den Zeilen gibt es dann doch noch ein paar interessante Gedanken, wie jetzt das mit diesem Paulus-Buch. Das ist ja fantastisch.
Ja. War schon ein ziemlich großer Exkurs hier für diese Sendung, aber
ich nehme mal an, das hat Rahel jetzt beim Haarewaschen verpasst.
Ja, musst verpasst. Noch mal
tut uns leid. Da musst du nochmal
zurück. Es sei denn, sie war schon nach 10 Minuten fertig und hat sich geärgert, dass immer noch 10 Minuten gelabert und immer noch.
Na gut, kommen wir mal zu unserem Thema heute.
Ja, wir haben uns Folgendes überlegt, liebe Freundinnen. Wir wollen euch gerne Empfehlungen für den Sommer mitgeben, denn wir verabschieden uns nun mal ja für ein paar Wochen und ihr fahrt vielleicht in den Urlaub oder verbringt die nächsten Wochen irgendwie anders oder flüchtet vielleicht auch vor der Hitze in eure Wohnung oder so und braucht irgendwas Schönes zu tun am Strand oder zu Hause. Irgendwas, was Spaß macht und was die Zeit sinnvoll füllt und da wollten wir euch einfach mal so ein paar Tipps für die nächsten Wochen geben, was ihr mal Schönes anschauen, lesen, anhören könnt. So.
Ich finde, weil du ja gesagt hast, dass du so viel auf dem Zettel hast, Jay, würde ich sagen, hau du doch mal raus. Das ist ja offensichtlich
ja,
sehr ergiebig.
Ja, pass mal auf, Jay, pass auf, du fängst an, aber du sagst doch nicht alles, was du hast, sondern wir kommen nochmal zu dir zurück sozusagen.
Ja, das ist gut, das finde ich gut.
Ja.
Okay, also, ich fange mal mit einer tollen Fernsehserie an, die ich neulich gesehen habe. Und zwar läuft die auf Apple Plus und heißt The Studio. Ist von Seth Rogen. Und ist eine ganz wundervolle Dramedy-Serie, wobei schon mehr Comedy als Drama. Die Folgen sind so, ich glaube, zwischen 25 und 35 Minuten. Und es geht darum, The Studio, also jedem Filmliebhaber sei diese Serie empfohlen. Es geht um einen Filmliebhaber, Seth Rogen, der bei einem Hollywood-Studio arbeitet, so im Mittelfeld des Managements und so. Aber eigentlich will er gerne richtig geile Filme machen. Und plötzlich wird seine Chefin rausgeschmissen und er wird der Boss des ganzen Studios. So, und nun tritt er an und krempelt die Arme hoch und sagt, wir machen jetzt nur noch ganz große Kunst. Und naja, wie ihr euch vorstellen könnt, gibt es da noch ein paar andere Leute, die was mitzureden haben. Und so siehst du ihn quasi lavieren zwischen seinem eigentlichen Begehren, kunstvolles Kino zu machen und dann einfache Popcorn-Scheiße produzieren zu müssen. Und das ist so herrlich erzählt und so wundervoll gemacht. Und jede Folge hat dann immer so ein Thema. Es sind auch ganz tolle Co-Stars dabei, Catherine Hahn spielt eine wundervolle Rolle einer Marketing-Chefin, die dann regelmäßig ausflippt und die Leute irgendwie alle zusammenscheißt und so. Also es ist wundervoll besetzt. Und vor
auch
allen
ganz
Dingen,
viele so Hollywood-Größen spielen sich auch selbst. So, ne?
Genau.
Irgendwie Martin Scorsese und wer nicht alles. Ja.
Genau, gleich in der ersten Folge Martin Scorsese, Steve Buscemi. Ich verrate nicht, was Seth Rogen mit Martin Scorsese tut, weil das schon echt weh tut. Und es tut auch ihm weh, aber es geht halt nicht anders. So, und so diese Serie ist immer zwischen Schmerz und Hoffnung für die Kunst, den Film und irgendwie auch ein bisschen verständnisvoll für das, was so Studiobosse machen müssen und auf der anderen Seite auch genügend Gründe liefernd, sie zu hassen. Also es ist ganz wundervoll. Es spielt einfach in dieser obersten Filmstudio-Etage Hollywoods. Und es gibt eine, ich glaube, die zweite Folge ist eine One-Take-Folge. Die ist wirklich 25 Minuten ohne Schnitt gedreht. Und in dieser Folge geht es darum, dass Seth Rogen an den Set eines Filmes kommt. Sarah Polley ist da die Regisseurin, übrigens auch natürlich bekannt. Und dort geht es um einen One-Shot, der gedreht werden soll. Und das Ganze ist als One-Shot gefilmt, also für uns quasi. Und da geht es natürlich drunter und drüber und Seth Rogen macht alles kaputt. Also es ist wundervoll. Ist ganz, ganz wundervoll. Schöne Serie, die man auch sehr schön so wegbingen kann, weil sie nicht zu tief ist und ein schönes Sommerfeeling mitbringt.
Marco, du kennst die auch schon, oder was?
Ja, der Jonas hat mir die irgendwann neulich mal empfohlen. Dann haben wir irgendwie abends nach einem gemeinsamen Auftritt haben wir irgendwie die erste Folge geguckt. Und ich fand's richtig geil auch. Und dann habe ich irgendwie zu Hause noch die zweite und die dritte geguckt, aber ich habe es dann irgendwie noch nicht weitergeguckt. Von daher, das ist eine gute Erinnerung, dass ich da noch nicht mit durch bin. Aber ich fand's echt großartig und auch super lustig. Es ist so ein bisschen so ähnlich wie Jerks oder Stromberg, nur halt in Hollywood, so ein bisschen, finde ich, irgendwie auf eine Weise.
Ich finde das sehr interessant, weil das klingt für mich so nach dem Thema Spannung zwischen Kunst und Kommerz. So.
Total. Ja, total. Hundertprozentig. Ja.
Das ist ja voll unser Thema, eigentlich, könnte man sagen. Ne? Und so wie die Serie beschreibt, wo ich vorhin noch keine Sekunde gesehen habe, das klingt ja für mich so, als würde auch die Serie versuchen, irgendwo einen Weg zu finden zwischen Kunst und Kommerz. Also es irgendwie kommerziell sozusagen möglich zu machen, ne, ansprechend zu machen und gleichzeitig aber doch irgendwie künstlerisch da bestimmte Wege zu gehen. Ist das so oder?
Ja. Also du siehst, also natürlich, das ist das Thema. Das wird unterhaltsam und lustig umgesetzt. Aber es wird auch immer wieder versucht, wie jetzt eben gerade in dieser One-Take-Folge, das auch künstlerisch stark umzusetzen. Das genau. ist natürlich jetzt eine ganz besondere Folge, ganz klar. Aber genau, also man versucht das schon auch in der Form aufzugreifen. Nicht immer, manchmal ist es auch mehr Soap und manchmal ist es mehr dieses, aber es versucht schon, das Thema auch formal ernst zu nehmen, sozusagen. Hm. Und ja, Seth Rogen, ich meine, gut, den liebt man oder den hasst man.
Woher könnte man den noch kennen, Seth Rogen, für die das...
Der hat in X Filmen gespielt, viel so ein bisschen schräge Comedy-Sachen. Wie hieß dieses Ding? Superbad, natürlich. 2007 ist schon länger her, eben auch so eine sehr sehr campy, jugendliche Drogenkomödie. Drogen spielen in seinen Sachen meistens auch eine Rolle. Er spielt auch eine Rolle in Gen V, eine Nebenrolle. Also das ist diese Fortsetzungsserie von The Boys. Also wenn man den sieht, kennt man ihn schon. Also hat super viel schon gemacht, auch super viel schon produziert. Und gerade so im Comedy-Bereich ist das so ein bisschen schräger Offbeat, meistens sehr schmutzig, also dirty Sex-Jokes, Drogen-Jokes. Aber ich würde sagen, bei ihm durchaus erwachsen. Also, wenn man damit was anfangen kann.
Und gilt das für diese Serie auch? Oder ist die ein bisschen zahmer sozusagen?
Also, es gibt schon auch ein paar Sex- und Drogen-Jokes. Das Wort Fuck fällt ziemlich oft, aber das ist ja bei Seth Rogen auch wirklich normal. Aber es ist, ich würde sagen, vom Humor her schon der Versuch, Superbad deutlich zu überwinden. Also,
könnte das ein progressiver Vater mit seiner 11-jährigen Tochter zusammen gucken, so wie schätzt du sein?
Glaube ich schon.
Also könnte jetzt ja sein, ne? Sommer, man hängt zusammen als Familie, was machen wir heute, lass mal was Schönes gucken. Kann ja sein, dass jemand denkt, ja, okay. Ist das so ein bisschen familientauglich oder ist es mehr echt mehr so ein Erwachsenenstoff?
Naja, also die Serie ist nicht sehr schlüpfrig, wenn das so die Frage ist. Wie gesagt, es wird schon auch ein paar Sex-Jokes geben. Also es ist echt schwierig. Wenn ich sowas beantworten soll, es ist keine gute Idee, weil meine, ich bin Comedian, meine Grenzen liegen wo ganz anders als die von Vätern einer 11-jährigen Tochter, glaube ich. Also das ist für mich echt schwer zu beantworten. Aber ich würde sagen, ja. Also ich würde sagen, ja.
Du würdest sagen, ja.
Okay. Und ich glaube auch, das ist so. Marco, wie fandest du die ersten drei Folgen? Also
ja, also von denen würde ich auch sagen. Also da würde ich eher so sagen, die Themen, die da verhandelt werden, muss man vielleicht gucken, ob eine Elfjährige da, weil das nimmt ja auch so Themen, die halt gerade in Hollywood wirklich verhandelt werden, so ein bisschen auf die Schippe. Ne? Also wenn du so jetzt einen Cast zusammenstellen musst für einen Film, diese ganzen Diversity-Sachen und wen besetzen wir da jetzt und wem treten wir auf die Füße, wenn wir jetzt den besetzen und nicht den und wenn das soll das nicht doch eine Frau spielen oder vielleicht sogar, keine Ahnung, einen Latino oder irgendwie und ist dann wieder jemand anderes angepisst oder sind die gerade angepisst, weil wir sie besetzen und das wieder alles so klischeehaft und so aufgesetzt ist. Also das ist eine sehr lustige Folge mit diesen Cast-Entscheidungen auf jeden Fall.
Ja. Cool. Das klingt nach einem echt geilen Tipp.
The Studio auf Apple Plus. Sowas Entspannendes für den Sommer. Genau richtig.
Ja, cool. Vielen Dank. Wir kommen gleich nochmal zu dir zurück.
Ja.
Weil du hast ja noch mehr im Köcher. Marco, willst du weitermachen?
Kann ich gerne machen. Ich würde gerne ein Buch empfehlen, das ich mir gekauft habe, als ich mit Goofy auf Tour war, da gar nicht mal so viel drin gelesen habe, es jetzt aber beendet habe.
Ich kann mich gar nicht dran erinnern, Marco. Wann hast du es denn gekauft?
Auch dieses habe ich in Heidelberg im
Natürlich. Ich kann mich dran erinnern. Das hast du auf der Tour gekauft?
Ja, das habe ich auf der Tour gekauft.
Ich habe nur gesehen, dass du es irgendwann hervorgeholt hast und ich habe den Moment verpasst, wo du es gekauft hast.
Ich habe es nicht lesen können, weil deine Verbindung gerade ein bisschen flackerig war.
Also ja, es ist ja auch blöd, ein Cover in die Kamera zu halten. Es ist ja ein Hörformat, von daher, es handelt sich um den neuen Roman von Ocean Wong. Auf Deutsch Der Kaiser der Freude, auf Englisch The Emperor of Gladness. Wo ich mich direkt schon ein bisschen drüber geärgert habe, denn das Ganze spielt in einem kleinen Ort, der Gladness heißt, also es ist ein Wortspiel mit dem Ortsnamen und auf Deutsch funktioniert das natürlich nicht so richtig. Also ich weiß auch nicht, wie man es anders hätte übersetzen sollen, aber da geht natürlich direkt schon dieses Wortspiel ein bisschen verloren. Und es ist, also Ocean Wong sowieso Empfehlung von mir für alles, was der jemals gemacht hat. Der hat schon einen Debütroman veröffentlicht, Auf Erden sind wir kurz grandios, On Earth we're briefly gorgeous, und dann noch zwei Lyrikbände, die auch fantastisch sind. Und ich würde sagen, der ist schon eigentlich mehr Lyriker als Prosa-Autor, aber er hat jetzt halt eben diese zwei tollen Romane geschrieben, deswegen kann man das so wahrscheinlich gar nicht mehr aufrechterhalten. Und der Roman, der funktioniert so Storytelling-mäßig ganz anders wie sonst so Romane, die man so gewohnt ist zu lesen. Weil oft hast du ja irgendwie so eine Figur und also so ein bisschen heldenreisemäßig, ne, triffst die irgendwo und dann passiert irgendwie was und dann begleitest du diese Figur, wie sie irgendwie zu einer Lösung findet oder zu irgendwie die Aufgabe bewältigen kann, die ihr da gestellt wurde. Und hier ist es ein bisschen anders. Also die Hauptfigur ist ein asiatisch-amerikanischer junger Mann, der heißt Hai, H-A-I. Der hat irgendwie ein schwieriges Verhältnis zu seiner Mutter. Man weiß auch nicht so richtig, als man ihn kennenlernt am Anfang, was da eigentlich los ist. Und das Erste, was man von ihm mitbekommt, ist, der läuft über so eine ganz hohe Eisenbahnbrücke. Und während er da ganz hoch oben steht, beobachtet das eine sehr alte Frau und hat sofort den Gedanken, der möchte sich wahrscheinlich da runterstürzen und ruft ihm dann zu und verhindert das. Und so lernen sich dieser junge Mann und diese ältere Frau, die irgendwie aus Litauen stammt und da im Zweiten Weltkrieg irgendwie geflohen ist in die USA, kennen und leben dann auch miteinander. Also die merkt dann, der hat eigentlich kein Zuhause, der muss irgendwo hin und sie braucht eigentlich eine Pflegekraft, die sie sich aber irgendwie nicht mehr leisten kann. Und so wird dieses sehr merkwürdige Duo findet da so zueinander. Und er hat dann irgendwie noch einen Cousin, der arbeitet in so einem Fastfood-Laden, in so einem typischen amerikanischen Fastfood-Laden und besorgt ihm da einen Job. Und dann spielt ein ganz großer Teil dieses Buchs eben in dem Fastfood-Laden und mit diesen Personen, die auch in diesem Fastfood-Laden arbeiten. Und man könnte vielleicht sagen, es ist so ein bisschen sowas wie die Schattenseite des American Dream, ne? Also es sind ganz viele Leute, die sagen, ja, ich arbeite hier jetzt, aber irgendwann gehe ich hier weg und irgendwann werde ich Schauspieler und irgendwann werde ich Musikerin und irgendwann werde ich Tänzerin oder irgendwie sowas. Und je weiter diese Geschichte geht, wachsen dir diese Personen sehr ans Herz. Du merkst aber auch, keiner geht hier, auf keinen Fall geht hier irgendjemand weg. Das sind halt alles nur so Träume, um dich so von Woche zu Woche irgendwie motivieren zu können. Ne? Im Großen und Ganzen werdet ihr hier wahrscheinlich noch arbeiten, wenn ihr kurz vor der Rente seid, falls es den Laden dann überhaupt noch gibt. Das ist so ein bisschen der Ton, wo du so merkst, das werden keine Heldengeschichten mehr. Das sind halt einfach die Leute, die nicht weggekommen sind und die irgendwie hier feststecken in diesen, also teilweise auch wirklich bedrückenden, aber dann auch wieder wahnsinnig schönen menschlichen so Begegnungsorten, wo du so in dieser ganzen Tristesse dir das doch irgendwie auch wieder schön machst und doch auch wieder sehr also sehr, sehr berührend machst, wie sie einfach auch so sich gegenseitig dann auch helfen und feiern, wenn dann doch mal was klappt oder jemand so einen Erfolg hat. Aber es geht halt nicht so richtig irgendwo hin, ne? Du hast halt nicht so das Gefühl, am Ende kommt so die ganz große Redemption-Story.
Ist es quasi eher so wie ein loser Rahmen, der quasi diese verschiedenen Geschichten miteinander verbindet? Sind die dann wie Kurzgeschichten erzählt oder?
Nee, das kann man eigentlich nicht sagen. Also die Hauptfigur, der rote Faden, ist schon dieser Junge, der am Anfang auf der Brücke steht. Der ist schon die Erzählstimme und hält das Ganze auch so zusammen. Die anderen lernt man schon sehr gut kennen, aber immer schon aus seiner Perspektive und wie er die wahrnimmt. Und ich habe so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber so ein bisschen so im Recherchieren und so Hintergrundwissen lesen über das Buch irgendwo gelesen, dass er da auch versucht hat, so ein bisschen so eine Erzählweise, die eher aus dem asiatischen Erzählen kommt, so auszuprobieren, die gar nicht halt so, das ist vielleicht ja sehr europäisch, dieses Heldenreise-Ding auch, ja. Ne? Das ist immer diese Reise und es startet wo und es endet woanders. Und das ist eher so ein Umkreisen, würde ich sagen. Also du lernst halt diese Figuren wahnsinnig gut kennen, die wachsen dir total ans Herz. Du siehst diese ganzen empathischen Momente, aber auch die ganzen Brüche und das ganze Schreckliche auch in diesem Ort, in diesem Ort, der Gladness heißt. Und du gehst am Ende da raus und denkst, ja wow, da habe ich jetzt wirklich viel von gesehen, bewegt hat sich jetzt nicht so richtig viel. Ne? Also ich bin da eher einmal außen rum gewandert, aber ich bin nicht von da nach außen gegangen, so kann man vielleicht sagen. Also es ist mehr so ein Erzählen nach innen als so ein Erzählen nach außen, könnte man vielleicht sagen. Und natürlich wahnsinnig toll geschrieben, weil eben ein Lyriker, der einen Roman schreibt, halt auch eine schon sehr, sehr poetische Sprache hat, wie er auch Orte und Gebäude und Menschen beschreibt einfach.
Du hast dir das Buch auf Deutsch gekauft und nicht auf Englisch. Warum?
Ich hätte es vielleicht auch auf Englisch gelesen. Ich habe seinen Debütroman auf Englisch gelesen und gerade wegen dieser poetischen Sprache ist das natürlich, wenn du jetzt nicht Muttersprachler bist, schon manchmal... Also nicht kompliziert, aber schon anspruchsvoll, würde ich sagen. Ja. Und deswegen habe ich es erstmal auf Deutsch gelesen, um den Plot zu verstehen. Aber ich würde das schon auch gerne nochmal auf Englisch sehen, wie da diese, also ich habe mir ganz viel unterstrichen, weil da so tolle Formulierungen drin sind. Und die würde ich natürlich schon gerne mal im Original lesen. Aber ich habe auch in vielen Rezensionen gesehen, dass die Übersetzung sehr gelobt wurde. Also da haben die auf jeden Fall einen guten Job gemacht, scheint mir.
Ja, super. Nur beim Titel nicht.
Ja, ich meine, das geht ja nicht anders. Ne? Wäre mir auch nichts Besseres eingefallen. Ja.
Das ist auch wirklich schwer.
Ja,
ne?
Ich glaube, ich hätte es dann auf Englisch gelassen, weil Emperor ist irgendwie geläufig und Gladness auch. Also ich hätte es, glaube ich, auf Englisch gelassen, um dieses Wortspiel nicht zu verhindern.
Könntest du uns vielleicht eine Kostprobe geben? So eine kleine Leseprobe?
Das Schwerste auf der Welt ist nur einmal zu leben. Aber es ist schön hier, der Meinung sind sogar die Geister. Morgens, wenn das Licht diesen Ort mit einem hellbeigen Farbton übergießt, steigen sie als Dunst über dem Roggen jenseits der Gleise auf und wanken auf der Suche nach ihren Namen auf die schwarzen Spitzkegel der Kiefern zu. Namen, die in keines Lebewesens Mund mehr leben. Unsere kleine Stadt erhebt sich auf einer Kruste Land an einem Fluss in New England. Als die urzeitlichen Gletscher schmolzen, wurde das Tal zu einem weltgroßen See, von dem, als er austrocknete, ein silbernes Rinnsal mit Namen Connecticut blieb. Das Sediment hier ist reich an sämtlichen lebensfördernden Stoffen. Im Näherkommen wird man flankiert von ausgedehnten Flächen daumengroßer Knospen, die leuchtend durch Aprilmatsch schießen. Binnen Monaten bilden diese Setzlinge dicht gedrängte Reihe von breitblättrigem Tabak und Silver-Queen-Mais. Jenseits des Friedhofs, dessen Steine ihre Namen an die Jahre verloren haben, führt eine gedeckte Brücke über ein Bachbett, dessen Erinnerung an Wasser nicht bis in dieses Jahrhundert reicht. Über sie kommt man zu uns. Rechts abbiegen, bei Conway's Sugar Shack, entkernt und verrammelt mit herausgeschlagenen Fenster, der Slogan auf dem Holzschild »We sweeten soon as the crocus plume«, vom Wind zu blinden Schrift abgeschmirgelt. Im Frühling schäumen die Kirschblüten überall im County auf jedem Flecken grün, der von Farmen oder Einkaufszentren verschont geblieben ist. Zu verdanken haben wir sie der Gänsescheiße, die seit Jahrhunderten auf diese Gegend niedergeht, wenn der Sommer die hohlen Knochen der Vögel nordwärts lockt. Unsere Rasen sind von Besenkraut und Quecke überwuchert, einer davon bietet jedes Frühjahr eine Reihe roter und pinkfarbener Tulpen, die Köpfe durch den Maschendrahtzaun gesteckt, an den sie sich lehnen. Die Veranda nahebei quillt von fahrbaren Kinderspielzeugen über. Ein Wagen, Dreiräder, ein Feuerwehrauto, ihre Primärfarben mittlerweile zu österlichen Nuancen verblasst. Soweit vielleicht mal. Also das ist so das Intro, super, was so die Szenerie cool malt, wo dann hinterher diese Personen dann eingeführt werden.
Aber du hast recht, fantastische Sprache. Also.
Wie bist du auf ihn nochmal gestoßen? Das hast du mir irgendwann mal erzählt.
Ich glaube, als der Debütroman rauskam, war das fast sehr schwer, nicht auf ihn zu stoßen. Der war sehr erfolgreich, wurde auch in sehr viele Sprachen übersetzt. Und ich habe mir den da auch irgendwann einfach mal gekauft, weil ich irgendwie den so oft empfohlen gesehen habe, dass ich dachte, das scheint wohl gut zu sein, musst du mal lesen. Und fand den auch ganz toll. Das ist eher so eine Coming-of-Age-Geschichte, der Debütroman. Und was auch so... Also so Menschen und Biografien verhandelt, die so dazwischen sind. Der ist auch in Wirklichkeit Sohn einer vietnamesischen Mutter und eines amerikanischen GIs. Also der ist halt so ein Kriegskind, könnte man sagen. Oder der hat auch so einen ganz tollen Text über das Thema Krieg, wo er sagt, Krieg ist natürlich furchtbar, aber ohne Vietnamkrieg gäbe es mich nicht. So nach dem Motto. Also ist, ja. Und dann habe ich vor allem danach auch seine Gedichte entdeckt und das ist wirklich also ganz toll. Den halte ich wirklich für einen der besten Lyriker unserer Zeit.
Wow. Stark.
Ja. Das ist eine Aussage. Wow, krass.
Da hat der Herr Michalczyk jetzt mal was in Sand geschrieben. Echt?
Ja, da stehe ich auch zu.
Ja, geil.
Marco, du hast mir mal erzählt, dass er zufällig entdeckt wurde, sozusagen. Also er war unbekannt, aber hat Gedichte geschrieben und dann war er zufällig bei irgendeiner Fernsehgeschichte mal dabei.
Ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe. Ich glaube, ich habe das in irgendeinem Podcast gehört, wo er das erzählt hat. Also die Story geht scheinbar so, der ist irgendwie nach New York gegangen, um da auch, ich glaube, zu studieren und hat dann auch in der Gastro in irgendwelchen Bars gekellnert und halt irgendwie für sich so Gedichte geschrieben und ich glaube ab und zu auch mal bei Open Mics Auftritte gehabt und in so kleinen Literaturzeitschriften mal was veröffentlicht, also so wie man sich's auch vorstellen kann und war da glaube ich auch recht okay mit, dass das jetzt so läuft, das so nebenbei zu machen. Und eben weil er diese Biografie hat, hat er irgendwie auch so ein Vietnamkriegsgedicht oder irgendwie sowas in die Richtung geschrieben. Und dann hat so ein ganz kleiner lokaler Fernsehsender ihn angefragt zu irgendeinem Kriegsmemorial, Veterans, was auch immer Day, ob sie nicht ihn mal filmen könnten, wie er dieses Gedicht vorliest vor irgendeinem Mahnmal oder auf so einem Soldatenfriedhof. Ich weiß, also irgendwie sowas kann man sich ja vorstellen, ne, irgendwie. Und das haben sie dann wohl auch gemacht und irgendwo, also auf so einem Lokalsender mitten in der Nacht gesendet, wo du so denkst, ja, nett, dass wir das mal gemacht haben, ne, würde ich auch machen, wenn mich jemand fragt, aber interessiert ja keinen, wirklich. Und die Geschichte geht dann so weiter, dass irgendwie, also irgend so eine große Feuilleton-Chefin, weiß ich nicht, von der New York Times oder Washington Post, irgend so eine ganz wichtige Person, saß irgendwo im Hotelzimmer und konnte noch nicht einschlafen und hat so rumgesäppt und ist da dann irgendwie gelandet. Und ist dann da hängen geblieben und hat gesagt, das ist ja nur großartig, wer ist das? Das ist ja ein toller Text und auch toll, wie das vorgetragen wird und performt wird. Ich muss irgendwie rausfinden, wer das ist.
Das gibt's ja nicht.
Und dann hat sie das recherchiert und darauf kam dann quasi der große Buchvertrag und der durchschlagende Erfolg.
Wow.
Was ich eine ganz fantastische Story finde, weil es zum einen natürlich zeigt, dass es auch immer ein bisschen Glück und Zufall ist, wie der Durchbruch kommt, aber auch nicht nur, ne? Weil wenn dich jemand entdeckt, dann musst du halt auch was haben, womit du weiterarbeiten kannst und dass es nicht nur so ein One-Hit-Wonder ist und das hatte er ganz offensichtlich.
Stark.
Das stimmt. Aber die Geschichte ist schon fast so cheesy, ne? Irgendwie.
Das ist bisschen Legendenbildung, aber es ist, ich mag es trotzdem sehr gerne.
Wir hören doch alle gerne cheesy Stories, die gut ausgehen, oder? Also.
Ja, natürlich. Ich liebe diese Geschichte, aber ich könnte sie nicht verwenden. Oder vielleicht auch doch. Vielleicht wäre es auch irgendwie witzig, die mal zu benutzen in einer Geschichte. Aber normalerweise würde irgendeine Leserin jetzt sagen, sowas passiert doch in Wirklichkeit gar nicht.
Ja, anscheinend schreibt er ja auch nicht so, wie seine eigene Geschichte ging, sondern bleibt beim Kellnern schon in seinen Geschichten hängen. Ja, doch.
Ja.
Also, weil es klang als ob sozusagen seine Figuren bei der Kellnerei hängen bleiben und zwischendrin Gedichte schreiben, die niemand interessiert.
Das stimmt. Ja, das ist auf jeden Fall ein Unterschied in dem Fall. Der erste Band ist, glaube ich, noch ein bisschen näher dran, weil das ist dann halt eben dieser asiatisch aussehende Junge da irgendwo auch im Mittleren Westen, der dann aber auch bei dem sehr patriotischen Großvater auch aufwächst und in dieser sehr weißen Nachbarschaft natürlich und dann stellt er irgendwann fest, dass er auch queer ist und das macht es natürlich auch alles nicht besser und so. Also ich glaube, das ist schon zum Teil, ist ja auch müßig, immer rauszuarbeiten, was ist da wirklich autobiografisch, aber das genau. würde ich alles sagen, das ist schon, das sind zumindest Dinge, die auch in seiner Biografie so vorkommen.
Cool.
Ocean Wang, der Kaiser der Freude. Wir stellen natürlich alles nochmal in die Shownotes, ne, Leute? Klar, die jetzt zuhört, da könnt ihr nochmal nachschauen. In den Shownotes steht's mit Link und so. Ja, da findet ihr alles.
Ich wollte noch einen Film empfehlen, den vielleicht schon einige auch kennen, weil er nun der Oscar-Gewinner dieses Jahr gewesen ist. Anora von Jean Baker. Der hat dieses Jahr wirklich die meisten, also der hat letztes Jahr die Goldene Palme gewonnen in Cannes und dieses Jahr 5 Oscars abgeräumt. Einmal bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch, bester Schnitt. Alles 4 Jean Baker. Also der hat wirklich abgeräumt. Und dann als 5. Und auch wirklich zu Recht Mikey Madison als Hauptdarstellerin. Kennt ihr den Film schon? Habt ihr ihn
gesehen? Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Nee. Ah, okay, dann ist ja schön. Genau, weil ich befürchte natürlich, weil der bei der Oscar-Verleihung so abgesahnt hat, dass ihn doch eine Menge Leute schon kennen. Aber ich habe ihn jetzt gerade noch mal gesehen. Das ist eher Kunstkino. Also das ist nicht unbedingt kommerzielles Popcorn-Kino. Und ich dachte mir, es wäre vielleicht ganz schön, so aus dem Grund konnte ich mich auch nicht entscheiden. Deswegen steht auf meiner Liste eben sowohl das eine als auch das andere von allem ein bisschen was. Aber Anora finde ich einen wirklich faszinierenden Film. Jean Baker macht so ein Kino, das irgendwie zwischen, ich sag mal, 70er Jahre Drama, New Wave, amerikanisches New Wave Kino und ein bisschen vom Humor, ein bisschen Coen-Brüder und ein bisschen, also auch jemand, deswegen passt es gut zu dem, was du gerade sagst, der jetzt nicht eine Heldenreise erzählt, sondern eher in seinen Filmen, also ich habe jetzt zumindest noch einen anderen gesehen und für den stimmt das auch, eher Charakteren beim Leben zuschaut. Und die haben dann schon eine Geschichte, so ist das nicht. Also es gibt schon eine Geschichte, aber es geht nicht um die Entwicklung, wird der Held oder die Heldin das Obstacle besiegen, sondern es geht mehr diese Figur darum, diese Figur kennenzulernen und die Dinge, die in ihrem Leben passieren, die dann schon auch besonders sind, mit ihr zu durchleben. Und bei Anora geht es um Annie. Annie ist eine Stripperin, die im New Yorker Nachtleben ihr Geld verdient. Ich sag mal so, kann man auch gleich sagen, in den ersten 20 Minuten sieht man schon eine Menge auch nackte Haut. Für alle, die sowas stört, dann würde ich euch nicht empfehlen, diesen Film zu gucken. Ich finde, es ist alles sehr ästhetisch gemacht. Also es ist jetzt nicht schmuddelig. Annie, eine New Yorker Stripperin, die in einem Nachtclub ihr Leben, ihr Geld verdient. Und dort lernt sie Ivan kennen. Ein junger russischer Mann oder Junge, muss man sagen. Ich schätze 19, 20 in diesem Alter. Und er schmeißt mit Geld um sich und sie tanzt für ihn und so. Und er fragt sie, ob sie auch ihre privaten Dienste anbietet. Ja, und dann kommt sie zu ihm, schläft mit ihm, natürlich für Geld und so weiter. Und die beiden freunden sich an, er lehnt sie zu einer Party ein und so weiter. Also da entsteht was. Und dann bucht er sie quasi für eine ganze Woche. So. Und er lebt in einem Wahnsinnshaus. Also es ist alles sehr beeindruckend. So, und dann stellt sich raus, er ist der Sohn von so russischen Oligarchen, die quasi ihn Und er ist gerade auf Amerika Urlaub und flippt dort halt so aus mit seinen Freunden und mit Annie. Sie ziehen nach Las Vegas und wirklich hauen das Geld auf den Kopf und er mit dem Privatjet und er lässt wirklich die Puppen tanzen. Das ist alles so die ersten 30 Minuten. Ich verrate noch gar nicht so viel, weil jetzt kommt das eigentliche in Las Vegas, beschließen sie zu heiraten. Ne? Aus einer Stimmung heraus und sie kann es gar nicht fassen. Ich meine, das ist sozusagen das große Los, ja, quasi vom Tellerwischer zum Millionär. Und dann heiraten sie und so weiter. Kommen dann zurück und die Eltern haben dann rausgefunden, dass ihr Sohn geheiratet hat und sind natürlich nicht amused. Und die schicken nun ihre armenisch-russischen Leute zu ihnen nach Hause. Und damit geht nun das eigentliche Drama los. Und das bewegt sich sehr, sehr schön und sehr fein zwischen wirklich Comedy und Drama. Diese Typen kommen da rein, ein bisschen wie Gangster, aber es sind keine brutalen Gangster. So, und du siehst denn, der Sohn, also der Viktor, haut dann ab, nimmt die Beine in die Hand und flieht einfach, weil sie ihm sagen, deine Eltern sind auf dem Weg und seine nächste Reaktion ist nichts wie weg, ja. Und Annie steht in der Wohnung und sagt, was ist denn hier los? Und versteht gar nichts mehr, weil ihr gehört ja nun dieses Haus, denkt sie. Was wollen diese Leute? Und dann wird ihr eben erklärt, dir gehört hier gar nichts, das gehört alles den Eltern. Und jetzt, naja, und dann wird es, und diese Szene dort zu Hause, die ist so herrlich. Es ist alles sehr, auch so mit Handheld-Kamera gefilmt, sehr, sehr nackt und nah dran. Und ich würde sagen, Autorenkino at its best, weil es rough ist, weil es mit Augenzwinkern ist. Und dann machen sie sich auf die Suche nach Igor, weil sie will wissen, was jetzt Sache ist und diese quasi Gangster, die sie betreuen müssen, müssen irgendwie diese Ehe annulliert bekommen, weil die Eltern auf dem Weg sind und die natürlich auch, auch Angst um ihren Job haben, weil die auf den Kleinen nicht gut genug aufgepasst haben. So, und daraus entspinnen sich dann so ein paar wundervolle Szenen. Das Ganze aber eher feiner erzählt. Deswegen, es passt zu deinem, also es ist nicht groß mit riesen Action-Szenen und sonst was, sondern es ist eher kleines Personenkino und Mikey Madison spielt unfassbar gut. Also ich finde, sie hat den Oscar definitiv verdient. Du lernst diese Person kennen. Du verstehst sie nicht immer. Aber so ist es im wahren Leben ja auch. Das ist so eine Force of Nature, mit die das Leben dieser Gangster auch ganz schön schwer macht. Naja, und dieser ganze Film, manchmal plätschert er ein bisschen dahin. Deswegen sagte ich, es passt ein bisschen zu dem, was du von dem Buch erzählt hast, Marco. Und manchmal gibt es dann doch auch wieder, wird die Handbremse losgelassen und es gibt Bewegung und ein bisschen Zug und so. Aber das Ganze ist grundsätzlich eher langsamer erzählt. Also ich finde auch an sich, hätte es den Film vielleicht gut getan, 20 Minuten weniger, weil er lässt sich schon für alles viel Zeit. Das ist aber auch schön. Ist toll gefilmt. Jean Baker hat schon einige Filme gemacht, immer Independent-Filme. Also das ist jetzt natürlich ein Riesenerfolg. Ja, und ich will das Ende nicht verraten. Ich würde sagen, selbst wenn man seine Schwierigkeiten mit dem Film hat, zum Beispiel, weil er eben das Leben einer Sexarbeiterin zeigt und das nicht, also nicht irgendwie, oh, die Arme oder oh, wie schlimm die unterdrückt wird, sondern sehr neutral. Das spielt nicht die Hauptrolle in diesem Film. Das ist das Setting, mehr nicht. Und die letzten 20 Sekunden liefern eine Szene, die mit das Stärkste ist. Ah, es gibt viele starke Szenen, aber es ist auf jeden Fall eine wahnsinnig starke Szene.
Hast du gesagt 20 Sekunden?
Ja.
Die ist dann ja nur wirklich ganz kurz.
Genau, die ist, oder von mir aus 30 oder 40, aber es ist wirklich wirklich der absolute Schluss. Gibt dem Film nochmal, also macht nochmal, finde ich, ein Fenster auf, was du nicht gedacht hast, dass es noch möglich sei. Emotional für mich.
Okay, ja, jetzt bin
also,
ich
gut, und auch die Nebencharaktere, wundervoll. Diese Gang, also Gangster in Gänsefüßen, weil das sind gar keine wirklichen Gangster. Also so, wirklich, dieser Film hat dieses Jahr wirklich für Furore gesorgt, weil das hätte man nicht erwartet. Weil es ist kein Blockbuster, es ist, wie gesagt, schon Autorenkino. Und das siehst du auch. Es ist schon eine besondere Art, einen Film zu machen. Auch relativ verwaschene Farben, nicht aber auf Film gedreht, also körnige Bilder, nicht digital gemacht. Und ja, also ich finde, es ist ein sehr besonderer Film, der nicht jedem gefallen wird, weil der Spannungsbogen, man würde vielleicht mehr Spannungsbogen erwarten. Aber ich finde, der Reiz liegt nicht im Spannungsbogen, nicht im Plot, sondern dabei zuzuschauen, wie diese Situation passiert, quasi, vor deinen Augen.
Das heißt, was für eine Stimmung, in was für eine Stimmung müsste man sein, dass du sagst, da könnte dir der Film Spaß machen, wenn du auf Arthouse stehst und auf Autorenkino. Also wie musst du, was muss das für ein Abend sein, denkst du? Wo passt das gut rein?
Also zum einen, der spielt in New York im Winter. Wenn dir gerade heiß ist im Sommer, ist das zumindest visuell eine willkommene Alternative, um dich mal ein bisschen abzukühlen. Die Stimmung, ich würde sagen, du solltest Lust drauf haben, der Film ist, glaube ich, 2 Stunden 20, Lust drauf haben, dich eben auf eine Person einzulassen. Einer Person dabei zuzugucken, wie alles aus den, also wie sie erst das Große loszieht und dann alles aus den Fugen gerät und sie versucht, damit klarzukommen. Und ja, wie gesagt, wenn du Unterhaltungskino willst, dann mach das lieber nicht. Ich glaube, es hilft, einigermaßen wach zu sein, also nicht den so im Halbschlaf zu gucken, dann könnte ich mir vorstellen, dass er nicht funktioniert. Genau. Und die Frage kann ich schwer beantworten, weil für mich ist es immer so, wenn mich ein Film, ich sag mal so, nach 20 Minuten nicht gepackt hat, dann hat er es schwer, mich zu packen. Aber wenn er es bis 20 Minuten gepackt hat, dann ist das Genre eigentlich egal. Dann ist es, wenn er mich visuell packt oder von der Geschichte oder von der Figur oder von den Figuren her, dann bin ich mittendrin. Oder von der Visualität. So, und so ging mir das bei Anora. Und vielleicht noch ein Tipp, wenn sich jemand die Blu-ray holt, da ist eine fantastische Doku, Making-of-Doku zu dem Film darauf, wirklich eine der besten, die ich hier in meinem Leben gesehen habe. Die geht auch über eine Stunde und die ist aus lauter Handy mit Schnipseln zusammengestellt, die Crew, also die lauter verschiedene Leute der Crew am Set gedreht haben. Die
cool.
auch wirklich, jeder Drehtag ist vertreten, mal ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer, mal nur ein ganz kurzer Spruch, mal richtig 5 Minuten. Und das gibt so einen interessanten Blick auf diesen Film und auf die Dreharbeiten und auf diese und auch auf die Liebe, die alle Beteiligten zu diesem Werk haben. Du hast ja sonst oft bei solchen Making-ofs das sehr, ja, und das ist der beste Regisseur aller Zeiten und ja, und der hat uns so viel Freiheit und die Leute rattern so Plattitüden runter, die du schon in 10 Making-ofs gehört hast, weil das irgendwie halt dazugehört und man seinen Regisseur natürlich loben muss. So. Aber hier ist es irgendwie persönlicher. Du hast ein bisschen mehr so wie die Fliege an der Wand, die mitkriegt, was diese Leute hier drehen und machen und welche Obstacles sie auch sie nun mal zu bezwingen haben, damit der Film zustande kommt und so. Also ganz wunderschön. Also wirklich eine ganz, ganz super Ergänzung zu dem Film.
Marco, noch eine Frage dazu, oder?
Nee, ich habe nur gerade als, ich dachte bei dem Titel, sagt mir gerade so spontan gar nichts und dann ist mir beim Erzählen eingefallen, dass ich den Trailer gesehen habe und das auch schon ganz toll fand, so von der ganzen Ästhetik und dann gedacht habe, muss ich unbedingt gucken, aber habe ich noch nicht, aber das werde ich mir jetzt für den Sommer auf die Liste schreiben.
Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er dir definitiv gefällt, Marco.
Ja,
da bin ich mir ganz sicher.
Von allen Stichpunkten, die du genannt hast, würde ich bei allen sagen, ja.
Ich würde sagen, Gofi glaube ich auch, dass er dir gefällt. Da könnte es noch sein, dass es ein bisschen zu wenig Tempo hat. Aber grundsätzlich, glaube ich, würde er dir auch gefallen. Aber bei Marco bin ich mir 100% sicher, dass er dir gefallen wird.
Ja, glaube ich eigentlich auch, ja.
Ja. Ich glaube, ich werde ihn aber auch gucken. Das hat mich wirklich neugierig gemacht. Ja.
Man kann ihn streamen, also für Leute, die sich jetzt nicht die Blu-ray kaufen wollen. Ich glaube, einfach bei Amazon Prime muss man allerdings dort, ich weiß nicht, ob man ihn leihen kann oder ob man ihn tatsächlich kaufen muss, als gestreamten Film. Wenn man ihn kaufen muss und ihr einen Blu-ray-Player habt, würde ich euch echt empfehlen, die Blu-ray zu kaufen, weil, wie gesagt, diese ganz wundervolle Doku mit dabei ist. Auf der amerikanischen Blu-ray ist noch mehr Bonusmaterial dabei, aber auf der deutschen ist immerhin diese tolle Doku auch dabei. Und und die Blu-ray kostet, glaube ich, auch nicht viel mehr, als den Film bei Amazon zu kaufen, sozusagen.
Okay.
Wenn man ihn streamt. Ne? Also man kann da ja leihen und kaufen. Und ich weiß nicht mehr genau, ob man den kaufen muss.
Dann mache ich jetzt den Sack zu, oder?
Ja, jetzt bist du auf jeden Fall noch mindestens dran.
Ich habe in diesem Jahr einen Autor entdeckt, den ich schon viel früher hätte entdecken können. Aber er hat sein letztes Buch, das er geschrieben hat, das kam im Jahr 2023 raus. Das hat den Booker Prize gewonnen und war plötzlich auch in deutschen Medien ziemlich stark vertreten. Gemeint ist der Autor Paul Lynch. Das ist ein Ire. Ein irischer Autor. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt The Prophet's Song. Das Lied des Propheten. Und das ist ein total mitreißendes Buch, finde ich, weil es beschreibt die Machtergreifung einer demokratisch gewählten Partei in Irland. Also das ist das erzählt, wie sich eine demokratische Gesellschaft in eine autoritaristische Gesellschaft, also autoritaristisch geführte Gesellschaft wandelt. Also dieser Shift, den wir jetzt gerade in den USA live beobachten können, das beschreibt das Buch. Und was ich so besonders finde daran ist, dass das Buch eben vor der Wiederwahl Donald Trumps rausgekommen ist. Und wenn du das jetzt liest, ich finde es stellenweise schon fast gruselig, weil das Buch im Prinzip Dinge vorwegnimmt, die jetzt gerade passieren. Also was die ICE Raids zum Beispiel angeht, ne, wie die Leute von ICE, die Behörde, die also Migranten oder Leute mit Migrationshintergrund einsammelt und deportiert und in Lager sperrt und so weiter und so fort. Sowas Ähnliches wird da beschrieben und es wird auf eine ganz mitreißende Art beschrieben, denn das Buch ist in so einem ganz markanten Stil geschrieben. Also ich dachte auch, dass ich euch gleich mal so ein bisschen was vorlese. Ja. Das ist ein fast ein bisschen atemloser Stil, der ist im Präsens gehalten. Es gibt eigentlich fast keine Absätze im Buch. Das heißt, das ist also immer, es geht immer die Seite immer so runter, so im Block runter. Es gibt keine Anführungszeichen. Die Dialoge werden nicht abgegrenzt von der Beschreibung sozusagen. Es geht immer so, fließt ineinander.
Wow.
Und am Anfang ist es ein bisschen anstrengend und du denkst, boah, ich muss mir hier aber ganz schön Mühe geben. Aber dann habe ich das zumindest so erlebt, dass die Geschichte so einen Sog entfaltet, die dich einfach mitreißt. Und es ist ganz klar ein literarisches Buch. Also man unterscheidet ja so zwischen Literatur und Belletristik. Ne? Belletristik ist das, was man eben so auch mal ein bisschen leichter weglesen kann. Also der Fantasy-Roman, den ich gerade lese, das würde man eher bei Belletristik einordnen. Das ist ein literarisches Buch. Ne? Aber es hat mich echt umgehauen. Also es hat mich mitgezogen und ich war, weil man das Gefühl hat, es ist ein bisschen so, als würde man die Familie, die da beschrieben wird, wie so mit so einer Handkamera begleiten im Prinzip. Also dieser Effekt beim Film, wenn das Bild wackelt und alles ist ganz, ganz, ganz dicht dran. So ein bisschen wie, könnte man sagen, wie Civil War, über den wir ja hier gesprochen haben auch. Ein bisschen ähnlich, hat einen fast dokumentarischen Stil. Und die Geschichte ist also die, dass die Hauptfigur ist eine Lehrerin, Die hat zwei Kinder, einen Teenie-Sohn und eine Teenie-Tochter und einen etwas jüngeren Sohn. Ihr Ehemann ist Gewerkschaftsanführer. Und der Roman beginnt sozusagen mit der Frage, soll er jetzt auf die Demo gehen gegen die neu gewählte Regierung oder ist das nicht viel zu gefährlich? Und er sagt, ich bin einer der Gewerkschaftsführer des Landes, ich muss auf die Straße. Was die da machen, geht nicht. Das verstößt gegen unser Gesetz, das verstößt gegen die Verfassung. Das wäre ja wohl gelacht. Wir müssen jetzt auf die Straße rausgehen. Und sie sagt zu ihm, ey, aber Dings wurde schon irgendwie abgeholt von irgendeinem SUV ist nicht wiedergekommen. Und es heißt, dass der und der irgendwie nicht mehr da ist. Also überleg dir, ne, ob du es wirklich machen willst. So geht's los. Wow. Und das heißt, man ist mittendrin in dieser Story. Und er kommt natürlich nicht nach Hause, sondern er wird einkassiert und verschwindet in einem Gefängnis. Und der erste Teil des Buches handelt eigentlich davon, dass sie ihren Mann finden will und sich dabei in Lebensgefahr begeben muss, weil dann irgendwann auch in der Gesellschaft der Widerstand wächst. Und diese Geschichten, wo Leute verschwinden, auf Demos eingesammelt werden, in irgendwelchen Gefängnissen verschwinden und irgendwann tot wieder auftauchen, die mehren sich halt. Und nicht nur Männer, sondern Frauen, Jugendliche, also alle, die es wagen, jetzt gegen die Regierung auf die Straße zu gehen. Ne? Und dann, das Buch entwickelt sich dann dahin, dass tatsächlich Bürgerkrieg ausbricht in Irland. Und es wird aber die politische Situation gar nicht so sehr beschrieben oder reflektiert. Also es gibt nicht diesen Blick von oben drauf, so wie konnte diese Partei in die Macht geraten, warum ist das moralisch fragwürdig oder politisch fragwürdig oder so, sondern die Story bleibt immer ganz, ganz dicht an dieser Familie, an der Frau mit ihren zwei Kindern, die jetzt überleben müssen. Die erstmal denken, na gut, wir haben ja genug Vorräte, bleiben wir erstmal zu Hause, wird schon irgendwann wieder vorbei sein. Und dann irgendwann kommen die Einschläge, also im wahrsten Sinne des Wortes, näher. Auf einmal patrouillieren irgendwelche Privatarmeen die Straßen. Dann ballern ihnen irgendwann die Türen aus den Rahmen, weil da Bomben fallen und so weiter und so fort. Und bis dahin, dass sie dann irgendwann sagen, wir müssen jetzt weg, sonst sterben wir. Und dann auf die Flucht gehen. Der Paul Lynch, der Autor, ist ursprünglich mal ein Journalist gewesen, der Chef-Filmkritiker einer Zeitung war. Er hat schon als Junge davon geträumt, habe ich heute nochmal gelesen, Romane zu schreiben und so, hat schon als Junge und Jugendlicher, Kind und Jugendlicher, also ganz, ganz viel gelesen, hat sich aber nie so richtig getraut, hat sich also immer mehr so Richtung Journalismus bewegt. Und dann hatte er irgendwann eine Art von, man könnte schon fast sagen, spirituellem Erlebnis, was ihm da passiert ist. Und zwar wird das so beschrieben, ich habe das auch beim SRF, beim Schweizer Fernsehen, die haben dann natürlich viel über ihn und auch das Buch berichtet. Die beschreiben das so. Sein Schreiben, sagt Lynch, sei aus innerer Not entstanden. Lynch brach sein Philosophiestudium ab, betätigte sich als Musiker, wurde Filmkritiker. Dann machte er Urlaub auf Sizilien. In einem Taxi kam die Erleuchtung. Wie ein Blitz von oben sprach eine Stimme, du bist dazu bestimmt, Romane zu schreiben. Dein Leben ist eine Lüge. Alles ist Lüge. Wenn du jetzt nicht abbiegst, wirst du als verbitterter alter Mann sterben. Fand ich irgendwie
geil.
Ich dachte, muss ich euch vorlesen. Klingt irgendwie dramatisch, ne?
Super.
Aber sowas gibt's ja manchmal im Leben. Irgendwie, du hast so eine Erkenntnis und sagst, Alter, wenn du es jetzt nicht machst, wirst du es dein Leben lang bereuen. Mhm. Und so hat er sich dann also hingesetzt und hat tatsächlich noch als Journalist seinen ersten Roman geschrieben. Sein Debüt heißt, Moment, ich schaue gerade nach, ich habe es neulich auch gerade erst gelesen, Red Sky in Morning. Das ist die Geschichte eines Iren, der aus Anfang des 19. Jahrhunderts, der nach Amerika in die USA flüchten muss, weil er aus Versehen jemanden getötet hat. Und dieses Buch, sein Debüt, ist sehr, sehr, erinnert sehr, sehr, sehr stark an Cormac McCarthy. Ich habe hier in diesem Podcast öfter schon mal erwähnt, dass ich auch ein Cormac McCarthy-Fan bin. Und man hat das Gefühl, wenn man den, der ist super, aber man hat das Gefühl, hier versucht jemand zu schreiben wie Cormac McCarthy. So.
Ja.
Auch mega geil, mega geile Geschichte, aber auch nicht ganz unanstrengend. Und vor allen Dingen erinnert es halt sehr an das große Vorbild. Aber Prophet Song schafft es, hat immer noch diesen Stil, also das heißt, es ist ein sehr erdiger Stil. Es ist ein sehr konkreter, knackiger, präziser Stil, ohne, ich sage jetzt mal, lyrisches Klimbim, sondern auf den Punkt, auf die 12, was ich sehr, sehr gerne mag. So, aber schon auch irgendwie ein ganz eigenes Ding. Also, und ja, ich kann das wirklich sehr empfehlen. Ist wirklich ein ganz geiles.
Wow, klingt fantastisch.
Ganz geiles Buch.
Klingt spannend.
Ja. Klingt echt super.
Ich habe gerade gesehen, es gibt es auch als Hörbuch, auch auf Deutsch. Meinst du, das funktioniert, wenn man, also gerade wegen diesem besonderen Stil, wenn man das eher hört als liest?
Das würde ich auch gerne mal ausprobieren, das kann ich nicht sagen. Wenn jetzt die Übertragung so gut gelungen ist, dann glaube ich, funktioniert das bestimmt auch. Denke ich schon. Also ich könnte mir das als Hörbuch, muss ich sagen, sehr gut vorstellen. Weil dann derjenige, der das liest, natürlich auch nochmal ein bisschen was von der Interpretation übernimmt. Das könnte sogar ein bisschen leichter, ein bisschen eingängiger sein, als es selbst zu lesen, könnte ich mir vorstellen.
Weil du
also,
ja, wahrscheinlich dann auch wieder Absätze hast.
Ja, ne? Genau.
Halt gesprochen geht das ja nicht.
Na.
Oder ich weiß gar nicht, wie man das ohne Absatz sprechen will, also lesen.
Ja.
Ja, willst du mal ein bisschen was lesen? Also ich
lese euch mal vor. Ich habe vorhin einfach mal so random reingeguckt und habe gedacht, der Beginn des 5. Kapitels ist vielleicht ganz interessant. Also ich versuche das, ich lese es auf Englisch, weil ich habe es auf Englisch. Und ich versuche das jetzt einfach mal so zu lesen, dass man das gut nachvollziehen kann. Also, the noise blooms into sleep, upward and adrift through two worlds, hearing footsteps sound on gravel, a laugh beneath the bedroom window, as though a shadow had been let fly from dream. She is suddenly into the dark room, the awareness cold and quick in the blood that something has struck the glass door downstairs, hearing the sound carry in hollow shock through the house. The slow weight of the body as she runs from the bed. When she sees outside are three men in the driveway, a white SUV parked with a running engine. Something is thrown against the porch glass, and there's a bang behind her as the bedroom door meets the wall, Molly tumbling into her arms, shouting about men trying to get into the house. She covers the girl's mouth with her hand and moves back from the window. How an instant can slow and open upon some field of other time. She is wading without light through a compounding darkness, fearing the surroundment of wolves. She is calling out to herself from a distance but cannot hear her own name. Something large strikes off the glass again and Molly is stricken, grips fast to her body, lets sound a low groan. Without thought, Eilish has gone to the cot and lifted the sleeping child. She places him into Molly's arms and ushers them out of the room. Molly, coming to a stop on the landing, she begins to breathe in sawing exertions, her eyes loose with panic. Eilish shakes her by the shoulders. Stop it, she says. There is no time for this. Go into the bathroom and mind your brother and stay quiet. Bailey has come to the bedroom door, rubbing his eyes, and Eilish sends him into the bathroom, telling them both to lock the door. Do not come out until I say so. Moving towards the bedroom window, she can see ahead to all outcomes, hearing the laughter outside. If they want to come in, you might as well have left the door unlocked, her hand searching for her phone in the dark. She does not remember having left it by the window, the emergency dispatcher speaking in a slow and firm voice. Through the curtains, she watches a man climb the Touran, tattoos emblazoning his arms and throat. Another man bent to the side of the car. The man brings down a bat upon the windscreen, then takes out his sex and urinates on the car, the apish laughing teeth as the man zips up and jumps down onto the gravel. Across the street, a bedroom light turns on and then off again as the SUV powers away. Also so eine Szene,
ja.
Typen kommen und terrorisieren dich, ne?
Ja.
Und du weißt nicht genau warum und dann weißt du aber auch genau warum und die machen dein Auto kaputt und pissen da drauf und lachen und schmeißen das gegen die Wand und deine Kinder haben Todesangst und du natürlich auch und du denkst halt so, ist ein bisschen so, finde ich, als würde Eis, oder? Ja. Mit den SUVs ja, ankommen, voll. Alle ja. Vermummt und sagen, wir nehmen dich jetzt mit, du Arschloch. Das ist so ein bisschen so ähnlich, ein ähnliches Gefühl, finde ich.
Ja, total. Ist echt krass. Ja,
also,
klingt auch.
Keine leichte Kost, aber.
Diese Präsenzform wird das halt auch, kriegt das halt auch wahnsinniges Tempo und kommt dir irgendwie auch nochmal näher, habe ich so das Gefühl, als ja, wenn
total.
Du das jetzt in der Vergangenheit erzählen würdest.
Total. Genau.
Total. das ist sehr dicht. Also
ja, ist mega dicht, vor allen Dingen, weil auch Dialog und Beschreibung und Dialog und Beschreibung und so gehen alles so ineinander über. Innerer Monolog, ne? Scheiße, wieso ist denn mein Handy nicht hier? Ich habe das doch hier hingelegt. Ach, da liegt's ja. Und dann, bam, fliegt schon wieder was gegen die Scheibe. Und ja, also mich hat's mitgezogen. Ich war, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja, ich lese gerne auch literarische Bücher. Manchmal muss ich mich aber auch so ein bisschen dazu zwingen, sie zu lesen. Ist ein bisschen so wie Sport machen, so. Tut dir gut, tut deinem Gehirn gut, mach es mal wieder. Das ist eines der Bücher mit Anspruch, wo ich mich drauf gefreut habe, weiterzulesen. Und das passiert mir echt ganz selten. Also ich finde den schon mördergeil.
Ja. Ich hätte noch eine Frage zum Titel, ne? The Prophet's Song. Heißt das so, weil es auch so ein bisschen auf diese alttestamentarischen Propheten, die so vor dem Niedergang waren, aber keiner hört auf sie, anspielt? Oder gibt es auch eine Figur, die das tatsächlich tut, so in dem
Roman? Es taucht meines Wissens überhaupt nirgendwo im Roman auf. Deshalb kann ich nur vermuten, dass das Buch verstanden ist als eine Dystopie, die möglicherweise gar keine Dystopie ist, sondern realistischer Beschreibung von dem, was gerade passiert. So, also ich kann mich nicht dran erinnern, dass irgendjemand das gebraucht hätte, aber da müsste ich fast ein bisschen googeln. Aber es hat sich, oder man kann ja, ich habe das als E-Book, da kann man ja auch Worte suchen im Text sozusagen. Ich kann mich nicht an keine Szene erinnern, wo das auftaucht. So.
Also von dem, was es tut, also von dem, was du beschreibst, finde ich, tut das Buch ja genau das. Also von daher
scheint es auch
sehr passend zu sein. Ja,
ja, deshalb habe ich den Titel auch immer irgendwie vollkommen stimmig gefunden, obwohl das so merkwürdig religiös klingt auch, ne? Es beinhaltet nichts Religiöses. Das ist einfach nur gesellschaftliche Realität, die beschrieben wird.
Ja, klingt wirklich sehr lesenswert.
Ja,
also
ich habe jetzt irgendwo gelesen, er hätte das auch sozusagen wie aus Mitleid geschrieben. Also er hat gesagt, dieses Phänomen, dass wir Nachrichten gucken und dann einfach aber zumachen, weil wir das Leid eigentlich nicht ertragen können. Ne? Zu der Zeit, in der es geschrieben hat, war gerade der Bürgerkrieg in Syrien. Die autoritären Regime, muss man ja sagen, auch in Europa wurden stärker, also das Orbáns Ungarn zum Beispiel oder so. Darüber hat er nachgedacht, also dieser Wandel hin zu diesem autoritären Verständnis von Regieren. Und dann aber eben auch die Flüchtlingsströme. Und er wollte mit diesem Buch das nahe bringen. Also es nicht möglich machen, sich davon, also das kritisiert er nicht, er macht es genauso, wenn er Nachrichten guckt. Ja. Ne? Man muss es machen, weil man das Leid dann überwältigt, aber dieses Buch soll das nahe bringen, das soll einen ganz nahe holen und das ist dann eben auch das, vielleicht kann ich das Ende ruhig vorwegnehmen, ohne irgendwas zu zerstören, also ich habe ganz vergessen, die Mutter hat auch noch ein kleines Baby, was sie also auch noch irgendwie retten muss. Die machen sich dann irgendwann auf die Flucht, ne? Die gehen dann zur Küste Irlands und versuchen halt irgendeinen Schlepper zu finden, der sie außer Landes bringt. Und das hat mich wirklich am stärksten berührt, würde ich sagen, das Ende. Eine Geschichte zu lesen und mitzuerleben, die du jeden Tag in den Nachrichten siehst, aber die du irgendwie nicht mit Menschen in Europa in Verbindung bringst.
Ja, genau.
Und vor Augen gestellt zu bekommen, das ist hier genauso möglich. Du kannst, obwohl es komisch klingt, aber auch ein europäischer Mensch kann in die Verlegenheit kommen, zu fliehen, um sein Leben und das Leben seiner Kinder zu retten.
Ja, und das ist ja auch noch nicht lang her, wo das tatsächlich so war.
Eben, genau. Aber das ist ja so das Verrückte, ne? Wir sagen immer, oh Gott sei Dank, das ist ja nur Gaza, das ist ja nur Syrien, das ist ja der Sudan da. Uns geht's ja zum Glück gut, ne? Und dieses Buch sagt halt mit sehr, sehr großer Wucht, also täusch dich da mal nicht. Und
den gleichen Effekt hat übrigens auch The Handmaid's Tale, die Serie, wo ja auch Weiße nach Kanada flüchten über abenteuerliche Wege und alles Mögliche vor diesem religiösen Regime. Und das hat genau den gleichen Effekt, dass du denkst, ach so, uns kann das ja auch passieren.
Genau.
Und dann ist es genauso, überhaupt nicht anders, als wie das, was man vom Mittelmeer kennt.
Genau.
Quasi.
Genau. Ja.
Das ist nochmal irgendwie, puh.
Ja.
Ja.
Ja, und ich finde, solche Geschichten brauchen wir gerade irgendwie auch, ne? Weil ja, klar, unsere Schutzhaltung ist ja vollkommen nachvollziehbar, psychologisch erklärbar und so. Aber solche Geschichten haben dann irgendwie die Kraft, das doch irgendwie einem nahe zu halten, also einen irgendwie weich zu lassen. Große Empfehlung von mir für den Sommer.
Wenn ihr Bock habt, ganz sehr viele gut. dystopische Sachen zu lesen und mit dem Paul-Lynch-Buch durch seid, kann man The Handmaid's Tale auch natürlich als Buch auch sehr empfehlen.
Ja.
Weiß jetzt nicht, wie gut das als Strandlektüre funktioniert alles, aber kann ich auf jeden Fall auch empfehlen.
Ja.
Ich hätte noch eine bisschen eher Popcorn-Kino-mäßige Empfehlung, die vielleicht nach all dem schweren Scheiß, den wir jetzt gesagt haben, vielleicht auch noch ganz nett wäre.
Okay,
für den
dann
Sommer.
Mach doch mal damit den Abschluss, das ist doch schön.
Ja, Marco, du hattest eigentlich auch noch irgendwie eine Platte, ne?
Mhm. Die schmeiße ich vielleicht einfach hinterher nur noch so kurz mit zwei Sätzen in die Runde, damit man wenigstens ein bisschen Musik hat und dann gehen wir raus.
Genau.
Die müssen wir nicht mehr groß besprechen.
Cool. Okay.
Okay, also ich wollte noch einen tollen, also ja, ist es wirklich Popcorn-Kino, kann man bei Amazon Prime gucken. Auf Deutsch heißt er Mr. No Pain, auf Englisch Novocaine, was der geilere Titel ist, muss ich sagen. Hier geht es um einen jungen Mann, der wird gespielt von Jack Quaid, arbeitet bei einer Bank und er hat die Besonderheit, dass er diese genetische Krankheit hat, wo man keinen Schmerz spüren kann.
Ach, das ist mir untergekommen, ja.
Mhm. Ne, es gibt ja diese genetische Krankheit, du spürst keinen Schmerz, du greifst auf die heiße Herdplatte und du merkst es daran, dass es verschmort liegt. Ne, aber du spürst es nicht.
Krass, so. Ja.
Das ist seine Condition. Und jetzt sagte ich schon, er arbeitet bei einer Bank. Man kann sich schon vorstellen, wo das Ganze hingeht. Der Film beginnt interessanterweise ein bisschen wie eine Rom-Com. Die ersten 20 Minuten, er ist verliebt in eine andere Bankangestellte. Sie lernen sich kennen. Es ist alles sehr schön. Und wirklich auch ganz schön gemacht, auch schöne Charaktere. Jack Quaid kennt man übrigens aus der Serie The Boys. Genau, nur mal so nebenbei, wo man ihn herkennen könnte. Und die lernen sich kennen und dann kommt es eben dazu, dass ihre Bank überfallen wird. So. Und die Verbrecher nehmen seine Angebetete, die heißt Sherry, gespielt von Amber mit Thunder, entführen die. So, entkommen mit der Beute und entführen die und so weiter. Und nun ist unser Held, Nate, die Polizei kommt aber natürlich viel zu spät. Die Bankräuber haben die erschossen. Also schnappt sich die Pistole eines Polizisten und setzt sich in ein Polizeiauto und rast den beiden Entführer-Verbrecher-Autos hinterher. So, das ist die Ausgangssituation, sage ich mal. Und dann gibt es viel Action, was sich natürlich darum dreht, dass er keinen Schmerz spüren kann. Und ich sage mal so, wenn man so 80er, 90er Jahre Action-Comedies mag, dann ist man hier genau richtig. Also ich sage mal so Die Hard, so dieses Kaliber, Con Air, The Rock.
Okay.
Also so ein bisschen Blockbuster-Action, jetzt nicht Con Air und The Rock ist ja ein bisschen größer, sage ich jetzt mal, mit viel Explosionen und sonst wo. Das ist hier nicht die Abteilung, wie man sich vorstellen kann, wenn es um jemanden geht, der keinen Schmerz spürt. Also es gibt dann so wundervolle Szenen, wo er Zeit gewinnen muss und gefesselt an einem Stuhl ist und sein Gegenüber foltert ihn. So, und er muss irgendwie Zeit gewinnen. Und dann tut er so, als ob er Schmerzen verspüren würde. Und du siehst wirklich so eklige Szenen, wie ihm die Fingernägel mit einer, weißt du, so die typischen Folterszenen mit einer Zange abgezogen werden. Und er so, oh, au, 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 oh, das tut so weh, das tut so weh. Ne, weil er kennt ja Schmerz gar nicht. Er weiß nicht, wie das funktioniert. So, und es spielt ja so herrlich. Und es ist so eine Mischung aus wirklich Körper-Action mit, also schon auch ziemlich brutal, aber so, ich meine, so muss so ein Film einfach sein, mit einer Menge Spaß und absurden Szenen und einem tollen Ende, finde ich, und sogar einem Twist. Ich finde, es ist eine wirklich tolle Action-Komödie, die Spaß macht zu gucken und die eben nicht auf Anspruch setzt, sondern echt auf reine Unterhaltung, wo man einfach, ich finde, 2 Stunden lang sehr gut unterhalten wird, wenn man nicht mit Gewaltdarstellungen oder mit zu viel, es ist übertriebene Gewalt, aber sie ist trotzdem natürlich realistisch, weil sonst ist, es muss ja wehtun, weil ihm tut es ja nicht weh. Ne? Also uns als Zuschauern muss es wehtun, das ist völlig klar, weil es ihm ja nicht wehtut. Also wenn man sowas abkann, dann ist es ein wirklich, finde ich, sehr kurzweiliger, schneller und auch sehr charmanter Film. Also mit tollen Charakteren. Ja, vieles ist auch ein bisschen absehbar und abziehbildmäßig. Aber ich finde, bei dieser Art von Film gehört sich das fast so. Also das können schon auch Archetyp böse sein, finde ich. Das will man irgendwie dann auch ein bisschen so sehen. Also wie gesagt, ich fand ihn richtig schön, macht eine Menge Spaß, wenn man diese Art von Kino gerne mag.
Cool.
Sehr cool, ja.
Novocaine. Auf Englisch, auf der deutsche Titel ist Mr. No Pain.
Mr. No Pain.
Mr. No Pain, ja. Der amerikanische Originaltitel Novocaine klingt eher wie einen Superhelden-Titel, und so ist er auch gemeint. Also da kriegt er ein bisschen auch diesen Titel her. Also das Novocaine erklärt sich auch aus dem Film heraus, und man könnte sagen, ja, das ist ein Superheldenfilm auf irgendwie eine Weise. Halt nicht der mit Cape und langen Unterhosen. So.
Also Mr. No Pain als Übersetzung ist ja halt schon wieder richtig lame, ne? So ein Titel,
ja,
so
ein Typ, total, der total.
Schmerz, wie nennen wir es? Och, Typ, der keinen Schmerz verspürt.
Das hat mich davon, glaube ich, furchtbar abgehalten, den Film zu gucken, wenn ich ehrlich bin.
Ganz so, ja, ganz genau. Mich auch. Ich habe dann auf der IMDb die positiven Reviews gesehen und dachte, ach doch, das klingt ja doch ganz spannend. Aber der Titel, der Deutsche, hat mich erst total abgefuckt.
Ja, genau,
das ging's
mir auch.
Ja. Genau.
Cool. Marco, dein Musiktipp
Ich drop noch ganz kurz einen Musiktipp. Der funktioniert, glaube ich, auch ganz gut so als Sommer-Soundtrack, wenn man auf sowas steht. Ich glaube, für Jay ist es gar nichts, weil Jay hat ja mal so ein flammendes Plädoyer gegen Saxophone gehalten. Das ist eine Saxophonplatte, muss man sagen.
Stimmt. Ich erinnere mich daran, ja. Ich erinnere mich.
Soll ich mir kurz die Ohren zuhalten, ja?
Nein, das ist der britische Künstler Alabaster de Blüm. Sein neues Album, das heißt A Plate Because A Plate Is Whole. Und ich weiß gar nicht so richtig, wie man den kategorisieren soll. Das ist wahrscheinlich schon eine Jazzplatte, aber der hat auch Stücke, jetzt auf der Platte nicht so sehr, aber die vielleicht eher fast ein bisschen folkig sind. Manchmal singt der auch, manchmal ist es fast ein bisschen spoken wordig. Und jetzt die neue Platte ist aber wirklich schon eher eine Jazzplatte, aber auch keine so konventionelle, erwartbare Jazzplatte. Und wenn ich sie richtig weiß, hat der sich auch selber einfach irgendwie Saxophon spielen selbst beigebracht. Und deswegen klingt das halt immer ein bisschen anders. Der kriegt da schon irgendwie Töne raus, die man wahrscheinlich, wenn man das gescheit lernt, so nicht rauskriegen würde. Das ist alles ein bisschen schräg. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben die das auch nicht so als einzelne Stücke durchkomponiert, sondern sie haben einfach ganz lange so Nachtsessions gemacht, die sie komplett mitgeschnitten haben und daraus dann eben diese einzelnen Stücke irgendwie. gebaut. Also es ist
cool.
Sehr schöne, fast durchgehend Instrumentalmusik, die aber einen wahnsinnigen Drive und auch eine wahnsinnige Melancholie zwischendrin irgendwie hat. Also kann ich sehr empfehlen, höre ich gerade wirklich sehr viel, diese Platte.
Cool, das ist ja ein schöner Tipp.
Ist das mehr so Fuddle-Jazz oder mehr so smoother Ambient-Jazz?
Ja, das wird dem beides nicht so richtig gerecht, weil das eben sich irgendwie so in diese Kategorien gar nicht so richtig einordnen lässt. Mhm. Also es ist jetzt wirklich kein Free-Jazz und es ist auch nicht so ein Elevator-Hintergrund-Jazz. Also das will schon was von dir, aber es ist keine hundertprozentige Jazz-Platte auch. Es arbeitet halt so mit den Mitteln von Jazz, würde ich sagen, ist aber an vielen Stellen auch viel geradliniger und viel sich auflösender als so Jazz im Allgemeinen.
Wie heißt der Künstler nochmal und die Platte, dass man das am Schluss, jetzt haben die Leute ihren Stift hoffentlich dabei.
Genau, Alabaster de Blume, geschrieben, Künstlername, wo die Legende auch besagt, der hat sich so benannt, weil ihn scheinbar in irgendeinem englischen Pub mal jemand doll beleidigt hat. Und ich schätze mal, und das klang für ihn dann wie Alabaster de Blume. Ich schätze mal, das war irgendwas, wo das Wort Bastard drin vorkam. So, Alabaster de Blume.
Ich wollte gerade sagen, Latte, ich hoffe, dass das ein Künstlername ist.
Ja, ja,
weil
ist ein
Künstlername. Wer nennt dann sein Kind so?
Naja, ist ein Künstlername. Und die Platte heißt A Plate Because A Plate Is Whole.
Ich schreibe nochmal alles in die Shownotes, liebe Zuhörerinnen. Dann findet ihr die Sachen wieder. Das war ja viel. Genau. Aber ich hoffe, da war was dabei für euch. Da, ich glaube, für mich Sommer. War da auf jeden Fall was dabei von dem, was ihr da empfohlen habt.
Ja, ich habe auch fleißig mitgeschrieben von den Sachen, die ich noch nicht auf dem Schirm hatte.
Ja, ja, geil.
Ja, ich bin auch gespannt. Lasst uns wissen, wenn ihr was davon gehört, gelesen, gesehen habt, wie es euch gefallen hat. Das ist für uns natürlich immer auch irgendwie geil, dann eine Rückmeldung zu hören. Ja, super Tipp. Oder von mir aus auch, was war das für ein Scheißfilm oder so.
Genau.
Also, ist ja völlig schön. Ist einfach schön zu hören, wenn man, wir wollen euch ja inspirieren, die Tipps mitzunehmen und was damit zu erleben, weil wir damit schöne Dinge erlebt haben und etwas Tiefes oder Gutes damit verbunden. Deswegen ist natürlich immer schön zu hören, ob euch das auch so ergangen ist.
Dann sagen wir jetzt einen schönen Sommer. Ich muss übrigens eine Korrektur noch sagen. Wir kommen gar nicht am 1. September wieder, wir kommen schon am 18. August wieder.
So.
Ich habe da, ja, das ist allerdings deshalb so, weil ich noch flugs einen Gesprächstermin mit dem Maler Ben Giancarelli ausgemacht habe. Das werde ich noch vor der Sommerpause führen, aber das ist dann eine Folge, die nur ich mache. Ich rede da mit dem Ben über seine Malerei und über, ich vermute auch über die politische Situation in den USA, weil er ist Amerikaner und lebt jetzt seit einigen Jahren, aber schon in Deutschland. Und wir reden auch über Neurodivergenz und Kunst, weil er ist nämlich Autist. Das ist auch sehr interessant. Und was all das mit seiner Kunst eigentlich zu tun hat, das ist sehr spontan entstanden. Ich hatte euch eigentlich schon die Schedule vorgestellt für das nächste halbe Jahr und dann hatte ich noch Kontakt mit ihm und ich habe gesagt, ja komm, lass uns das auch noch machen, weil den haben wir schon ganz lange in der Pipeline und er hat Lust, hier bei uns im Podcast aufzutreten. Am 18. August geht's also wieder weiter hier bei uns bei Popkunstseele. Könnt ihr euch drauf freuen. Genau. Ja, und euch beiden auch einen schönen Sommer.
Jo.
Dito.
Dir auch.
Dir auch.
Dankeschön.
Und was sagen wir dem Tod?
Nicht heute.
Nein, wir sagen ihm einen schönen Sommer.
Ja, kann man ja auch mal machen.
Genau. So. Mach doch mal Pause, sagen wir dem Tod.
Mach doch mal Pause, Alter. Du hast jetzt so viel Material von uns mitbekommen.
Genau.
Lies mal ein bisschen was, guck mal ein bisschen was, hör mal ein bisschen was und dann kannst du im September wieder anfangen, Leute umzulegen.
Das ist eine gute Idee, Jay. Ja, so machen wir das.
Das ist gut.
Ja. Okay, macht es gut. Ciao, ciao.
Auf klar. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.